Heiko Thieme Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied. Heiko-Thieme.club.
Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt mal wieder Peter Heinrich. Grüß dich, Heiko. Servus.
Ja, einen schönen Gruß auch nach Bayreuth. Nach diesen ganzen monologischen Bemerkungen, Randbemerkungen von mir. Der Sommer ist eine Zeit, wo wir Schlaglöcher haben. Und das könnte jetzt der Beginn des zweiten Schlaglochs sein, nachdem wir schon im Mai ein Schlagloch hatten von bis zu -7% am Dow Jones. Ich habe 5% hatten wir gesehen beim Dow Jones selbst. Von 40.000 sind wir auf 38.000 gekommen. Das sind genau 5%. Also das hat schon hingehauen. Und es wird bestimmt nochmal kommen, ganz egal aus welchen Gründen, dass wir in den nächsten Wochen einen Rückgang sehen. Wobei normalerweise dieser Monat der schwächere wäre, aber genau wie der Mai auch ein schwächerer Monat war, aber nicht in der Faktum, da war eine Ausnahme, vielleicht sind wir jetzt noch wieder eine Ausnahme, aber die zweite Juni-Hälfte sollte etwas schwächer werden und dann im Juli haben wir nochmal einen guten Monat, um dann in die schwächere August-September-Phase hineinzukommen, ähnlich wie es vergangenes Jahr war. Aber bitte, das sind Blueprints, die nicht automatisch immer so sein müssen. Und deswegen haben wir ja auch unseren Club und diskutieren diese Themen ja auch immer wieder frisch, einmal in der Woche, um zu sagen, stimmt das nicht? Und da, wo man schief liegt, da, okay, wir haben uns getäuscht, wir müssen anders machen. Das ist die Aufgabe, die wir auch immer bewerkstelligen wollen.
Nächste Hörerfrage aus Baden-Baden von Frank. Hallo Börsenradio-Moderatoren, fragen Sie doch bitte mal Heiko Thieme. Wann wird der KI-Gigant Nvidia in den Dow Jones aufgenommen? Der Aktiensplit dürfte den Konzern diesen Meilenstein näher bringen. Was würde sich aber ändern? Hätte das Folgen auf den Dow Jones Kurs?
Nicht auf den Dow Jones Kurs, nicht unbedingt, aber die Frage ist, wer geht dann raus? Man muss nur einen reinnehmen, das sind 30 Werte, muss einer rausgehen. Einige sagen, dann müsste die Intel rausgehen. Von der Marktkapitalisierung her schwer vorstellbar, aber Ich halte mich da bedeckt, ich bin nicht im Komitee drin, ich habe auch nicht das Sagen, ich habe auch keine Informationen, wie man dann rausnehmen würde, denn wenn man jetzt einen neuen Technologiewert hineinnimmt, man könnte vielleicht sagen, es macht Sinn, da hier nun sehr wenig Werte, wir haben die IBM, wir haben die Intel dabei, ja, wer ist denn noch im Technologiebereich drin, nicht? Das muss man sich, da gibt es wenige, wo man sagen kann, die sollte man mit hineinnehmen, also Frage von der Marktkapitalisierung auf jeden Fall richtig. Und wenn man jetzt meinem Freund Hans Bernecker folgt, der zu Recht übrigens in einem jüngsten Interview gesagt hat, wir kennen uns ja, wie gesagt, seit über 40 Jahren und ich halte sehr viel von ihm, wenn er sagt, die Nvidia ist 50% überbewertet. Ich würde sagen, hat er absolut recht. Und das, wenn man sagt, der Vorsplit kostet 1.000, waren 1.020. Und 1.200 spielt keine Rolle, könnte man sagen, die 605 oder 600 wäre durchaus ein normales Ziel, ohne dass da die Nvidia unattraktiv wäre. Aber das ist das Risiko. Und das Beispiel, ich zitiere ihn jetzt mal, ich hätte es selber genommen, ich weiß, die Tesla-Aktie, die war ja auch über 1.000, nicht wahr? Und dann gab es irgendwie, oh, die geht auf 2.000, geht auf 4.000 oder 5.000, nicht wahr? Casey Wood, da gab es ja keine Grenze mehr für das Unternehmen, weil die ganze Welt beherrschen würde, autonomes Fahren, nicht wahr? Dann wird die Autotaxi gebracht, das ist ja ein Genie, den wir haben, nicht wahr? In unserem guten Elon Musk, ja, ist ein Genie, aber Genies haben auch ihre Limitationen, nicht wahr? Da irgendwo ist auch eine Grenze mal erreicht, deswegen sollte man da realistisch sein. Und das Ding ist ja dann anschließend auch immerhin von 360 nach dem Split, der Euro nicht war auf 100 gefallen. Im Übrigen, der kleine Heiko Thieme hat damals auch dann gesagt, ganz unbescheiden wie er ist, ich würde jetzt mal kaufen, obwohl ich sie vorher nicht mochte. Das ging ja auch ganz schnell noch nach oben, 100% in 6 Wochen. Damit konnte man zufrieden sein. Es soll keine Angabe sein, sondern nur unseren neuen Clubmitgliedern zeigen, wir reagieren ja auch. Wir liegen nicht immer richtig, das muss man wissen. Nicht? Und wenn wir schief liegen, dann sagen wir auch, wir haben schief gelegen. Oder wir kaufen nochmal nach. Das ist ja meine Drei-Tranchen-Strategie, die dann uns immer dabei entscheidend hilft. Aber kurzum, Nvidia, tolles Unternehmen, würde ich es kaufen. Wenn man sich um die letzten 20% streiten möchte bei Nvidia, dann kann man sie durchaus hier aus kaufen. Das Risiko, dass man es verliert, ist mindestens so groß, wie dass es das 20% hochgeht. Das nur nebenbei bemerkt. Aber will ich wirklich 20% noch bemessen bei einem Wert, der das X-fache gemacht hat, den ich also zu Pfennigen kaufen konnte, bevor er dann um tausende Prozent nach oben ging. Das ist meines eine falsche Strategie, die man dabei sieht. Und ich stelle dir heute die Frage, ich habe gestern sie bei mir im Instagram gestellt, aber die Antwort kommt erst heute, ich will sie jetzt schon mal bei unseren Clubmitgliedern geben, ist Nvidia oder VW für die nächsten 15 Monate? Was ist attraktiver? Nvidia nach dem Split ist bei 114, VW ist heute bei 112. Nicht wahr? Und was ist besser in den nächsten 15 Monaten? Jetzt sollen alle mal raten, was meine Antwort ist.
Na, also ich rate Folgendes, dass, nachdem du mir schon oft VW empfohlen hast, dass du bei VW bist, und da würde ich vielleicht sogar gleich eine Hörerfrage, ich gucke sie mal hier, da habe ich sie. Name nenne ich nicht. Sie haben mehrfach VW zum Kauf empfohlen. Können Sie bitte etwas ausführlich erklären, warum Sie so von dem Unternehmen überzeugt sind, die E-Mobilität in Deutschland stagniert. Also vielleicht kannst du es da gleich mit einbauen.
Ja, also man hat oft gefragt, wer kennt VW nicht? Wahrscheinlich keiner, ja, der sie nicht kennt. VW ist das zweitgrößte Autounternehmen nach Toyota in der Welt. VW hat Manager, die zumindest etwas von diesem Geschäft wissen müssen. Ich habe keine Ahnung, ich kann nicht meinen Motor auseinandernehmen und so weiter. Ja, aber es dauerte bei mir scherzhafterweise gesagt ein Jahr, bevor ich merkte, dass der VW, beim alten VW, beim Käfer hinten war und nicht vorne war. Das ist nur nebenbei. Also kurzum, ich bin kein Experte, aber ich gucke mir die Experten an. Ich erkenne meine Unfähigkeit an und sage, was kann ich mit meiner Unfähigkeit als Stratege tun? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass VW, die ja nun alles haben, vom Luxusauto, Lombardini mit eingeschlossen, nicht wahr? Alles, was man sich so vorstellen kann, bis zu einem günstigen Auto, nicht wahr? Die haben nicht den Smart, weil der meines Erachtens ein Flop, aber spielt jetzt keine Rolle, das Mercedes-Problem und nicht das VW-Problem. VW ist gut aufgestellt. Wir brauchen beides. Nach wie vor den Benziner. Da würde ich übrigens Lindner zustimmen, wenn er in der EU sich dafür einsetzen will, dass er sagt, Moment mal, von Frau von der Leyen, wenn sie wiedergewählt werden sollte, auch das Datum von 2036 revidieren und nicht sagen, dann darf man keine Benziner mehr bauen. Ich halte von solchen Verboten übrigens ausgesprochen wenig. Der Markt bestimmt das. Und ich glaube, dass wir auch noch Benziner vielleicht im Jahre 2050 bauen. Ich bin mir sogar sicher, wenn ich es global sehe. Es gibt nämlich gewisse Regionen, da kann man mit der Elektrizität nicht anfangen. Da ist die Struktur noch nicht da und das dauert etwas länger. Damit geht die Welt auch nicht früher unter. Das ist auch eine These, die man relativieren muss. Also es ist Raum für den Benziner da, aber VW ist ja kein Benziner mehr. Das ist beides. Sie stellen ja beides dar. Sie haben nur ihre Produktionsseite, wenn man die Seite von Mercedes nimmt. Die Luxusseite wollte ja, nicht wahr? Das wird ein paar Milliarden kosten, sich umstellen auf den E-Wagen. Das hat man jetzt plötzlich eingestellt, weil man gemerkt hat, wer ist denn der entscheidendste Faktor, ob wir ein E-Auto haben oder ein Benziner haben, würde jeder mal ganz kurz nachdenken. Wer ist der entscheidende Faktor?
Hat also das einer gewusst, die Antwort? Mit wer meinst du eine Person? Also das ist die Politik
Wer? Ich lasse einfach so im Raum stehen.
Also Technik würde ich sagen.
Wer ist der entscheidende Faktor, ob wir ein elektrisches Auto haben, produzieren oder ein Benziner?
Also
des abstrakten Denkens, sagt Hegel schon im ganz anderen Zusammenhang, ist der Markt. Wer ist der Markt?
Wir alle.
Der Kunde. Du und ich und der Nachbar. Jetzt fragst du dich selber, hast du ein elektrisches Auto? Frage an dich. Fährst du ein elektrisches Auto?
Nein.
Habe ich ein elektrisches Auto? Nein. Nun sind wir nicht absolut, es gibt bestimmt einen Dritten, den wir nehmen können, der hat ein elektrisches Auto. Wenn einer 200-300 Kilometer maximal fährt, ist er gut bedient mit dem elektrischen Auto, wenn er noch einen Anschluss zu Hause hat. Dann kann er sogar billiger fahren und so weiter und so fort. Das ist durchaus richtig. Wenn er den vollen Preis bezahlen müsste jedoch, bisher, früher war es ja künstlich subventioniert, da hätte er sich doch überlegt, wenn man zuwarten soll, ich jetzt fast das Doppelte bezahlen mit Benziner, dann ist die Benzinkosten noch geringer, wenn ich das mal so auf Benutzer von 100.000 Meilen oder Kilometern anrechne, als das andere. Das ist eine Überlegung. Das war eine künstliche Subvention, überhaupt den elektrischen Wagen kaufen zu können. Damit haben wir dann noch Milliarden ausgegeben, nicht wahr, und geben weitere Milliarden aus für die sogenannten Tankstellen oder die Zapfsäulen mit der Elektrizität. Wenn wir später eine Batterie haben in den nächsten 10 oder 20 Jahren, die ein Zehntel dessen ausmacht, was die jetzige Batterie ausmacht, die ein Zehntel kostet von dem, was sie jetzt kostet, ein Zehntel des Gewichts hat, jetzt ist über eine Tonne, was man in so einem Wagen einstellen muss, das Gewicht der Batterien, wenn man das hätte und dann eine Aufladezeit hat, die ungefähr eine gute Stunde dauert und eine Reichweite von 2.000 bis 5.000 Kilometer hat, ja, dann lasse ich mit mir reden. Aber das ist die Zukunft, da sind wir noch nicht da.
Und ich glaube, das ist halt die Entwicklung. Jetzt haben wir ein geiles Smartphone, was alles kann. Die Smartphones von vor 8 Jahren waren halt einfach nicht so bunt, nicht so schnell, nicht so viele Funktionen. Aber also ich glaube, so eine Entwicklung dauert halt einfach, ne?
Ja, aber vollkommen richtig. Und nimm nochmal von der Smartphone-Seite den Namen Ericsson und Nokia. Das waren die Weltmarktführer, unangefochten, im Telefoniebereich ein Vierteljahrhundert zurückgegangen. Da gab's gar nicht. Da hat Siemens seine tollen Telefone eingestellt, weil die einfach überrollt wurden durch die großen Genies, Gummistiefelhersteller, nicht wahr? Nokia früher, nicht wahr? Dann wurde es ein Handyhersteller. Heute machen sie was anderes. Sie sind beide interessant. Nebenbei, Nokia und der Ericsson kann man absolut auf dieser Basis kaufen, mit einem langen Zeitraum von 2 bis 3 Jahren. Und sie meinen, sie haben durchaus sehr viel Wert, weil sie noch Komponenten haben, die in der Industrie oder im Markt benutzt werden. Das nur nebenbei. Ja, wenn man diese Entwicklung sich anschaut, Ähnlich ist es beim Auto. Dann kommt eine neue Situation und dann kommt, wie gesagt, das Smartphone, dann kommt ein Steve Jobs, der hat nichts mit Telefonieren zu tun hat, der hat nur mit der Verpackung was zu tun gehabt. Ich war all die Technologie, die dahinter steckte, nicht wahr? Bei ihm auch bei Apple, das war Wozniak, das war nicht er, er war der Marketingmann. Und das ist, muss auch wiederum wissen. Der Marketingleute sind wichtiger mitunter als die Entwickler, denn hinterher genau wie bei James Watts. James Watts hat nie die Dampfwalze oder die Dampfmaschine empfunden, hat sie nur verbessert. Nur in Anführungsstrichen, das war das Genie und das hat dann die Industrierevolution hervorgerufen. Also man muss mal diese Zusammenhänge sehen, auch dann erkennen und richtig interpretieren und da stehen wir heute. Und ich glaube, Lindner hat recht, um wieder auf den Punkt zu kommen, es ist zu früh zu sagen, ab 36 ist eine aus der Luft gegriffene Zahl. Da haben sich Politiker, die keinerlei Ahnung haben von dem, die noch nie damit gearbeitet haben, noch nie in der Industrie nachgefragt haben, was Sache ist, haben die noch nie hingesetzt. Deswegen ich immer wieder fordere, lass uns mal alle Parteien, die solche Dinge betreffen, sich zusammensetzen. Das heißt, die Unternehmer, die Politiker, die Gewerkschaften, die Arbeiter und den Verbraucher an einem Tisch setzen und jeden mal mit anzuhören. Dann würden wir Lösungen haben. Übrigens, bevor du deine Fragezeichen haben willst, noch mal eine ganz kurze Sache, damit unsere Frage von vorher, der glaubt, er ist nicht übergangen worden.
Also die Frage war ja, Nvidia versus VW-Aktie, ne?
Ja, ich komme auf die Antwort.
Mehr dazu gibt's im Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.club.